Ja, ihr lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass wir heute in den vorangegangenen drei Vorträgen doch so deutlich etwas gehört haben zu der geschichtlichen Entwicklung, den Vorgängen um die Berliner Erklärung, was dazu geführt hat, aber eben auch ermutigt wurden, doch bei all dem, was uns vielleicht traurig machen könnte, wo wir Gefahren sehen, Probleme haben, Sorgen, auch im Hinblick auf die Zukunft, dass doch immer wieder durchdrang, entscheidend ist der Blick auf den Herrn. Was uns weiterhilft, ist die Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, was er in unserem Leben bedeutet und das anhand dessen, was uns die Heilige Schrift über den Herrn sagt, und wie er selber unser Leben regiert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal zu diesem Thema von der Geistestaufe zur Geistesfülle eine Bibelwoche hielt in einem Freizeitheim. Da saßen alles Pfingstler und Charismatiker da und waren sehr erstaunt, dass die Abfolge der Ereignisse und was ich dazu zu sagen hatte, doch etwas anders klang, als wie sie es sich vorgestellt hatten. Was ich allerdings da erlebte und seitdem auch öfters erlebt habe, in Afrika stärker als in Deutschland, ist doch eine gewisse Aufgeschlossenheit, auch in diesen Kreisen, weil offensichtlich manche so beunruhigt sind, wie wir das auch von unserem Vorredner eben hörten, von dem Bruder Georg Walter, der schon ziemlich schnell irgendwie empfand, dass es mit dieser Lehre der Geistestaufe und den besonderen Erscheinungen, die damit propagiert werden, doch irgendetwas nicht stimmen könnte. Vor einigen Jahren bekam ich einen Anruf von Manfred Paul vom Missionswerk Heukelbach. Der sagt mir, hier steht einer neben mir, der spricht nur Französisch, aber irgendwie hat er ein Problem. Kannst du mal mit ihm reden? Und dann stellte sich heraus, dass dieser Bruder, möchte ich sagen, ein Nachfolger von Osborne, der vor etwa 40 Jahren sehr bekannt war, auch sein Heilungsprediger, dass dieser Mann mir sagte am Telefon, ich bete jetzt bereits seit 14 Tagen, dass der Herr mich zu irgendjemand führt, der mich aufklären könnte über die Geistestaufe. Er sagt, ich bin Pfingstler, wir haben ja unsere bestimmte Vorstellung von der Geistestaufe, aber mir ist seit 14 Tagen klar, das, was wir glauben, was wir propagieren, kann nicht biblisch sein. Aber ich kenne nicht die biblische Alternative. Und er hatte mir eine ganz spannende Geschichte erzählt, wie er schließlich dann zu Heukelbach kam und dann auch zu uns. Und auch in diesem Fall habe ich gemerkt, als wir dann im Gespräch waren, Stunden darüber verbracht haben, dass dieser Mann am Ende wirklich offen war, die biblische Erklärung anzuerkennen und entsprechende Schritte dann auch zu unternehmen. Ja, und ich möchte einfach meine Ausführungen von vornherein deutlich machen, dass es mir genauso wenig wie meinen Vorrednern darum geht, Personen madig zu machen, über irgendwelche Leute dies und jenes zu erzählen, was vielleicht nicht so erbaulich ist, sondern Person und Sache wirklich voneinander zu trennen und auch aufzuzeigen, wie man gerade an diesem Beispiel Geistestaufe, Geistesfülle sehr deutlich von der Bibel allein argumentieren kann, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema. Und ich gehe so vor, dass ich zunächst einmal die 7 Bibelstellen nenne. Wir werden sie untersuchen, sie miteinander vergleichen und dann merken, wie eine Stelle nach der anderen erklärt wird von der jeweils nachfolgenden Bibelstelle. Die Bibel erklärt sich selber. Wort Gottes mit Wort Gottes erklären. Und es wird auch bei diesem Thema sehr deutlich werden, wie entscheidend es ist, dass man auch die biblischen Begriffe gebraucht, wie sie in der Bibel vorkommen und nicht alles in einen Topf wirft. Das, was ein Bruder sagte irgendwann in einem Nebensatz in seinem Vortrag, dass man vor 200 Jahren vielleicht auch Geistestaufe mit Geistesfülle manchmal verwechselt hat, das kommt heute auch nicht selten vor. Wenn ich mit Pfingstlern spreche und sie frage, wie hast du das eigentlich bekommen? Worin zeigt sich denn bei dir die Geistestaufe? Dann erzählen sie mir nicht selten Dinge, wo ich ihnen dann am Ende sage, ja, hör mal, das, was du da erzählst, das ist mir durchaus auch nicht total fremd, aber das ist nicht die Geistestaufe. Es hat mit der Geistestaufe absolut nichts zu tun. Das Geistesfülle, wovon du jetzt erzählst, und das ist etwas völlig anderes. Mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein oder das Unterpfand des Geistes zu haben oder den Heiligen Geist empfangen zu haben. Das sind Dinge, die verschiedene Aspekte beschreiben, die sich zwar in der Wiedergeburt ereignen, die aber doch unterschiedliche Vorgänge sind. Und so haben wir es mit der Geistestaufe auch genauso in der Heiligen Schrift, dass die Geistestaufe sehr deutlich unterschieden wird von der Geistesfülle. Übrigens ist das ein Thema lehrmäßig, was überhaupt nicht schwierig ist. Das liegt schon daran, dass es nicht allzu viele Stellen gibt über die Geistestaufe, insgesamt 7, wo dieser Ausdruck vorkommt, auch nicht als Hauptwort, sondern als Tätigkeitswort. Im Heiligen Geist oder mit dem Geist getauft werden, an 7 Stellen. Man kann sich das sehr gut merken. Die ersten 4 Stellen stehen jeweils zu Beginn eines Evangeliums. Die 5. Stelle zu Beginn der Apostelgeschichte, also des nächsten Buches im Neuen Testament. Die 6. Stelle kann man mit der 5. kombinieren, hinter Apostelgeschichte 1, malt man noch eine 1, dann hat man Kapitel 11, das ist schon die 6. Stelle. Und die 7. Stelle, die letzte, wo von der Taufe mit dem Heiligen Geist die Rede ist, ist dann in 1. Korinther 12, Vers 13. Und wenn man diese 7 Stellen kennt, hat man schon fast die Lösung des Problems. Wir werden uns die erste Stelle jetzt anschauen, wer die Bibel dabei hat. Matthäus 3, Johannes der Täufer, der zum ersten Mal von dem Getauftwerden im Heiligen Geist redet. Da heißt es folgendermaßen, Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Die Feuertaufe lassen wir jetzt mal außen vor. Johannes hat auf jeden Fall nicht an die Feuertaufe in Frankfurt gedacht vor einigen Jahren. Mit Reinhard Bonnke, das ist noch ein besonderer Aspekt. Aber die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wir vergessen zunächst mal jetzt alles, was wir schon darüber wissen, schauen uns nur an, was steht in diesem Text. Erstens, Johannes der Täufer hat selber nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Zweitens, er sagt, jemand kommt nach mir, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass wir den Ausdruck mit Heiligem Geist oder im Heiligen Geist getauft werden, im Alten Testament vergeblich suchen. Im Alten Testament ist vom Heiligen Geist die Rede, auch von der Geistesfülle. Wir kommen darauf noch zu sprechen, aber nicht von der Geistestaufe. Also jemand nach ihm. Und drittens sagt er von dieser Person, wir wissen natürlich, wen er meint, aber es wird in dieser Textstelle nicht direkt gesagt, diese Person, die mit dem Heiligen Geist taufen wird, ist sehr viel stärker, würdiger, mächtiger als ich selber. Nun wissen wir aber von unserem Herrn, der ja auch über Johannes etwas gesagt hat, dass Johannes der Täufer der größte bis dahin von Frauen geborene Mensch bezeichnet wird. Und dieser größte aller Propheten, wie wir auch sagen können, der Abschluss des Alten Testamentes, Johannes der Täufer, der redet von dem, der nach ihm kommen wird, als jemand, der sehr, sehr viel größer und mächtiger sein wird als er selber. Er ist nicht würdig, ihm die Sandalen anzulegen. Schon ein kleiner Hinweis, dass der mit dem Heiligen Geist taufen wird, vielleicht sogar mehr sein würde als nur ein Mensch. Und wir wissen ja, dass er an den Herrn Jesus Christus dachte. Die anderen drei Stellen, Markus, Lukas, Johannes, besagen dasselbe. Nicht überall wird die Taufe mit Feuer genannt, aber die Geistestaufe wohl. Und dann sind wir schon bei der fünften Stelle und da werden wir sehen, wie in dieser Stelle unser Herr etwas darüber sagt und wie er bereits Bezug nimmt auf das, was Johannes angekündigt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Interessant. Und wir werden das auch an manchen anderen Themen feststellen, wie genau die Bibel sich selber erklärt. Der Herr Jesus macht deutlich, und das ist Himmelfahrt hier, das, was er hier den Jüngern sagt, bevor er sie verlässt, das, was ihr von Johannes dem Täufer gehört habt, das wird demnächst stattfinden. Das heißt also, bis dahin waren die Jünger noch nicht geistgetauft. Nun, wenn wir jetzt hier eine Versammlung mit Pfingstlern und Charismatikern hätten, würde ich das Thema jetzt etwas weiter ausbreiten, weil ja interessant ist festzustellen, dass die Jünger manches taten, von dem diese teuren Geschwister denken, dass man das nur tun kann, wenn man eben geistgetauft ist. Kranke heilen, Wunder tun, in Sprachen reden und so weiter und so fort. Die Jünger haben Kranke geheilt, sie haben Wunder getan, wir wissen das aus den Evangelien, der Herr hat ihnen diese Vollmacht gegeben, aber sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht geistgetauft. Denn der Herr sagt, demnächst, also noch nicht. Er sagt nicht wann, aber er sagt, es dauert nicht mehr lange. In einigen Tagen wird es geschehen. Natürlich wissen wir, woran er denkt, aber wir bleiben zunächst mal beim Text, wie es hier steht. Die sechste Stelle. Einige Jahre darauf sind wir in Apostelgeschichte 11. Und hier haben wir den Apostel Petrus. In Kapitel 10 wird geschildert, wie er zu dem Heiden Cornelius kommt. Er bringt die Botschaft. Und während er die Botschaft verkündigt, fällt der Heilige Geist auf alle, die im Hause sind und so weiter und so fort. Ein außerordentliches Ereignis, gerade für einen Juden. Wir wissen, wie Petrus vorbereitet wurde, dass er das Werk Gottes unter den Heiden nicht verachten sollte. Und dann wird er nach Jerusalem beordert, vor die Brüderstunde, den Ältestenrat, vor das Presbyterium, je nachdem, woher wir kommen, auf jeden Fall vor die maßgeblichen Leute, weil diese Leute bis dahin nicht so begeistert waren, das Evangelium auch den Heiden zu bringen. Petrus war ein weiser Mann, der hatte noch ein paar Zeugen mitgenommen, die konnten das dann auch bestätigen, was er jetzt dort zu seiner Verteidigung vorzutragen hat. Und dann sagt er in Kapitel 11, Vers 15 Folgendes: Als ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich dachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Eine tolle Antwort. Wir stellen fest, die sechste Stelle erklärt die fünfte. Der Jesus sagte zur Himmelfahrt, demnächst wird etwas passieren. Und jetzt in Kapitel 11 sagt Petrus, das, was der Herr damals angekündigt hat, als er von uns schied, hat sich in der Zwischenzeit erfüllt. Und er nennt dieses Ereignis den Anfang. Hier hat etwas begonnen. Etwas völlig Neues, was es im Alten Testament so nicht gab. Wir wissen, was er meint. Und wenn ich jetzt in den genannten Kreisen fragen würde, liebe Brüder und Schwestern, woran denkt Petrus? Denn dann würde im Chor geantwortet werden, an Pfingsten. Und dann würde ich Ihnen sagen, recht geantwortet. Genau so ist es. Das ist das herrliche Ereignis der Geburtsstunde, der Gemeinde, der Versammlung, der Kirche, die es im Alten Testament in dieser Weise nicht gab. Und wer sich dazu noch eine schöne Stelle notieren möchte, wo der Unterschied der Wirkung des Heiligen Geistes und auch der Beziehung zum Heiligen Geist im Alten Testament seinem Wirken und der Beziehung zu ihm im Neuen Testament direkt gegenübergestellt wird, der notiere sich Johannes 14. Da spricht der Herr Jesus vom Heiligen Geist, den die Jünger empfangen würden. Und er sagt von dem Heiligen Geist, er bleibt bei euch. Sie hatten schon eine gewisse Verbindung zum Heiligen Geist. Und er wird in euch sein. Als er das den Jüngern sagt auf dem Obersaal, war der Heilige Geist noch nicht in den Jüngern. Als Person, wie wir das heute Morgen hörten. Aber er war bei ihnen. So wie er bei den Alten im Alten Testament war. Die Kraft, die von außen kam. Des Heiligen Geistes, die sie fähig machte, gewisse Aufgaben auszuführen. Aber von Pfingsten an kam der Heilige Geist in die Jünger hinein. Der Empfang des Heiligen Geistes und, wie wir gleich hören werden, die Geistestaufe. Petrus sagt, das, was sich im Haus des Cornelius ereignet hat, wovon ich jetzt euch erzähle, das haben wir auch erlebt im Anfang. Und da kann er eben nicht daran gedacht haben, als der Jesus ihn vom Fischen wegholte und sagte, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Das kann er nicht gemeint haben. Denn zu Himmelfahrt hat er deutlich gesagt, es wird noch geschehen. Es ist noch nicht geschehen. Die Jünger waren in einem Übergangsstadium. Man kann nicht alles eins zu eins von dem, was sie erlebten, auf uns übertragen. Wenn ich das noch ergänzen darf zu dem Vortrag unseres Bruders, ich halte das für einen der Hauptfehler, jetzt im Hinblick auf unser Thema, nun der Pfingstler, wie auch manche anderen, die den Unterschied zwischen den Aussagen im Alten Testament und dem Neuen einfach verwischen. Und die auch gewisse Geschichtsbücher als Lehrbücher betrachten. Die Apostelgeschichte ist nicht das Lehrbuch der Gemeinde. Es ist ein Geschichtsbuch, wo gewisse Übergänge uns mitgeteilt werden. Aber das, was für alle Zeiten gilt, haben wir in den Briefen, nicht in der Apostelgeschichte. Es sei denn, es werden Dinge aus der Apostelgeschichte in den Briefen erklärt und gesagt, das gilt nun für alle Gemeinden. Im Anfang, etwas Neues geschah zu Pfingsten. Wie lange mussten die Jünger warten? 10 Tage. 10. Die Zahl der Prüfung. 10 Plagen. 10 Gebote. 10 Jungfrauen. Du wirst Drangsal haben 10 Tage. Die Jünger wussten nicht, dass es 10 Tage dauern würde. Sie wurden geprüft, ob sie gehorsam waren, ob sie dem Herrn vertrauten, dass er sie bewahren würde in der Höhle des Löwen. Und dann kam die Verheißung des Vaters auf die Bitte des Sohnes. Und er sandte den Heiligen Geist, der seitdem hier auf der Erde wohnt, in den Herzen der Gläubigen und in der Gemeinde als Ganzes. Damit haben wir von 7 Stellen 6 schon, wie die Bibel sie uns erklärt, das geschichtliche Ereignis. Wir haben aber noch nicht die Bedeutung. Was heißt denn eigentlich mit dem Heiligen Geist oder im Heiligen Geist getauft zu werden? Es bleibt nur noch eine Stelle übrig. Hoffentlich ist sie so, dass wir da eine klare Antwort bekommen. Wir schauen in 1. Korinther 12 hinein. Und ich lese jetzt schon in Vers 12 mit hinzu, damit wir den Zusammenhang haben. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Manche denken, und das war die Fehlentwicklung in der Heiligungsbewegung, dass durch die Geistestaufe wir auf einen höheren geistlichen Stand kämen. Darüber haben wir heute Morgen gehört von Johannes Flaum. Andere wieder denken, durch die Geistestaufe bekommen wir die Möglichkeit, die Fähigkeit, in Sprachen zu reden. Beides wird in diesem Kapitel kategorisch abgelehnt. Paulus spricht hier in der Wir-Form und er sagt, alle haben wir oder sind wir mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und am Ende des Kapitels fragt er dann, ich lese das jetzt nicht, kann ja jeder selber nachlesen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, sind alle Apostel und so weiter und so fort. Und die Antwort heißt immer, nein, nur einige wenige. Aber alle haben die Geistestaufe. Daraus müssen wir doch den Schluss ziehen, dass Geistestaufe eine Sache ist und gewisse Gaben eine ganz andere Sache. Und dass die Geistestaufe nicht mit einer bestimmten Gabe gekoppelt werden kann. Wenn wir an den höheren Stand denken, welche Gemeinde war fleischlicher als die Gemeinde in Korinth? Ich denke, das brauche ich hier nicht groß zu beweisen. Das weiß jeder, der etwas seine Bibel kennt. Ich muss schon sagen, in einer solchen Gemeinde möchte ich also nicht zu Hause sein. Abwechslung gab es da sicher genug bei den Korinthern. Aber in diesem Durcheinander, also den höheren Stand haben die nicht bekommen durch die Geistestaufe. Das war es nicht. Aber Paulus sagt ja deutlich, was das Ergebnis der Geistestaufe ist. Durch die Geistestaufe werden wir Glied am Leibe Christi. Die Geistestaufe ist nichts anderes als die Eingliederung in den Leib Christi. Und wenn darüber einer enttäuscht sein sollte, dann sage ich ihm, mein lieber Freund, das ist doch viel mehr als in Sprachen zu reden oder Wunder zu tun. Eingegliedert zu sein in den Leib Christi bedeutet organisch, untrennbar mit Christus verbunden zu sein und mit seiner Gemeinde. Zwei herrliche Ergebnisse. Durch die Wiedergeburt, als Folge einer echten Bekehrung, als Folge dessen, dass der Mensch geantwortet hat auf das Handeln Gottes. Und ich denke, wir sind uns alle einig, ein Mensch kann nur antworten, wenn Gott die Initiative ergreift. Aber dann gilt es auch, ein Ja zu finden. Schenkt Gott uns den Heiligen Geist. Er versiegelt uns mit dem Geist. Er gibt uns das Unterpfand des Geistes. Manches andere noch, die Heilsgewissheit, Römer 8 haben wir schon gehört. Und wir werden Geist getauft, das heißt, wir werden Glied am Leibe Christi. Was werden wir denn durch die Wiedergeburt? Durch die Wiedergeburt werden wir Glied in der Familie Gottes. Und ich frage dann meine geschätzten Geschwister, ist es möglich, Glied in der Familie Gottes zu sein, ohne auch zum Leib Christi zu gehören? Und jeder, der vernünftig nachdenkt, sagt, unmöglich. Wenn ich ein Glied in der Familie Gottes bin, das heißt, ich bin Bruder oder Schwester in der Familie Gottes, durch die Wiedergeburt, dann bin ich natürlich auch ein Glied am Leibe Christi. Das bedeutet die Lehre von dem zweiten Segen, dass die Geistestaufe ein getrenntes Ereignis von der Wiedergeburt wäre und sie später ereignen würde, ist unbiblisch, kann mit nichts von der Bibel belegt werden. Wenn ich Glied in der Familie Gottes bin, und das werde ich durch die Wiedergeburt, dann bin ich automatisch auch Glied am Leibe Christi. Wer Christi geistlich hatte es nicht sein. Mit ihm untrennbar verbunden. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, wir arbeiten ja in manchen Ländern, wo unsere Geschwister verfolgt werden, wo sie sich jedes Mal an einem anderen Ort versammeln, weil ihnen die Geheimpolizei ständig auf den Fersen ist. Wo viele auch ganz einsam sind in muslimischen Ländern, in Libyen, wenn ich daran denke, zum Beispiel. Wo auf hunderte von Kilometern es keinen anderen Gläubigen gibt. Das ist für mich ein großer Trost, dass ich weiß, Christus ist bei ihnen durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt sie in die ganze Wahrheit ein. Auch wenn sie keine andere Bibellehre haben. Der Geist öffnet ihnen Gottes Wort. Sie sind nicht allein gelassen, weil sie mit Christus organisch verbunden sind. Glied an seinem Leibe. Und er ist das Haupt. Er dirigiert den Leib. Er schützt den Leib. Er gibt Orientierung, er gibt Licht, er gibt die Nahrung, er gibt alles, was der Leib braucht. Wir können Gott gar nicht genug danken, dass diese echte, lebendige Verbindung zu Jesus Christus besteht seit der Wiedergeburt der Geistestaufe. Mit ihm auf ewig und auf immer verbunden. Die Gemeinde ist keine Organisation, sie ist ein lebendiger Organismus. Aber, und das ist zum Beispiel eins der Resultate dieser Konferenz hier, wir sind nicht nur mit Christus verbunden, obwohl es das Höchste ist und auch die Voraussetzung für alles andere. Wir sind auch untereinander untrennbar verbunden. Wir sind hier Geschwister aus unterschiedlichen Gemeindekreisen. Aus landeskirchlichen Gemeinschaften, Gnader Verband haben wir schon gehört, freien Gemeinden, Baptisten, Brüdergemeinden, Hauskreisen. Unter uns sind auch einige einsame Geschwister. Und wir freuen uns, wenn wir uns gegenseitig ermutigen können, auszuharren, Ausschau zu halten. Es gibt immer noch irgendwo welche, die auch wieder nach Gemeinschaft sich sehnen, nicht alleine bleiben wollen. Und weil wir denselben Geist haben, weil wir denselben Herrn haben, weil wir dasselbe Ziel haben, dieselbe Glaubensgrundlage, dieselbe Heilige Schrift, deswegen merken wir, dass wir zusammengehören, auch wenn wir in dem einen oder anderen Punkt vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Aber an den entscheidenden Punkten ziehen wir alle an einem Strick. Ich kann euch sagen, wenn ich mal so eine Reise unternehme, nach Afrika vor allen Dingen, da bin ich nun häufiger. Wolfgang ist dann mehr in Mittelamerika oder auf Kuba, aber es wird ihm wahrscheinlich genauso gehen. Wenn die Geschwister uns dann abholen an der Reling, oder ich sehe das Ehepaar Beck hier in Japan, und wir kommen dann vom Flugzeug raus und dann stehen sie dort mit ihren Krausköpfen und bunten Kleidern, wenn die Frauen dabei sind. Und die Brüder, völlig anders erzogen, völlig andere Vorstellungen, eine völlig andere Welt. Und wir sind eins in Christus. Wir umarmen uns, geben uns den Bruderkuss. Wir gehören zusammen. Und da sind vielleicht 20 oder 30 unterschiedliche Denominationen, die da vertreten sind. Aber wir haben denselben Herrn. Das ist durch die Geistestaufe. Wir gehören zum Leib Christi. Und wenn der Teufel das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde weitgehend zerstört hat, in all diesen vielen Spaltungen, die wirklich Grund zur Beschämung geben, dem Volke Gottes, so kann er den Leib Christi nicht zerstören. Der ist untrennbar. Und er wird eines Tages auch in der Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit gesehen. Das ist die Geistestaufe. Eingliederung in den Leib Christi. Und wenn wir das recht verstanden haben, ihr Lieben, dann ist auch deutlich, dass das nur einmal passiert. Und dann gehören wir dazu. In Zeit und Ewigkeit. Aber jetzt die Geistesfülle. Wie ist es mit der Geistesfülle? Nun, jeder Schriftkundige denkt sofort an eine Stelle, und das ist genau die Stelle, die wir uns jetzt anschauen werden, Epheser 5. Da wird Gläubigen etwas gesagt. Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und ich habe jetzt die ganz alte Elberfelder dabei, weil sie an dieser Stelle den Text am genauesten übersetzt, vom Griechischen her. Die Zusammenhänge werden da deutlicher. Reden zueinander ist jetzt kein besonders gutes Deutsch, aber die Sache wird dann sehr deutlich. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Christi. Der Epheserbrief besteht ja im Wesentlichen aus einigen wenigen Sätzen. Ich fasse eine ganze Seite einnehmen. Riesenlange Sätze gibt es nirgendwo sonst im Neuen Testament so lang wie im Epheserbrief. Und einer davon ist dann dieser Satz, der noch relativ kurz ist, aber der deutlich macht, wie wir geisterfüllt werden. Nun steht dieser Satz ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, da steht einiges davor und das müsste man jetzt im Einzelnen sich anschauen. Dazu fehlt uns leider die Zeit. Ich gebe nur ein paar kleine Hinweise. Zunächst einmal, Epheserbrief, zwei Teile, gut voneinander getrennt, die ersten drei Kapitel, unsere Stellung, die anderen drei Kapitel, unser Wandel. Und wenn es um den Wandel geht, können wir einen kurzen Satz nennen, werde, was du bist. Was wir sind, sind die ersten drei Kapitel und dann die Ermahnung, jetzt wandle, lebe würdig der Berufung, mit welcher du berufen worden bist. Werde, was du bist. Und dann geht es um die Redensart, es geht um Unversöhnlichkeit, es geht um das Miteinander, es geht um unseren Wandel in der Welt, es geht um unsere Gaben, wie wir sie einsetzen und vieles andere mehr. Und dann kommt Kapitel 5, die letzten Verse vor unserem Abschnitt. Seid weise, erkennt die Zeit ist böse, große Schwierigkeiten, es wird immer schwieriger, erkennt, was der Wille des Herrn ist. Und dann kommt diese Aufforderung, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Da könnte ja vielleicht der ein oder andere denken, na, sieht das denn so ähnlich aus, vom Geist erfüllt, so wie die Spötter sagten zu Pfingsten, wir haben das eben schon gehört. Nein, aber ich denke, dass Paulus hier deutlich machen will, wenn die Welt nicht mehr weiter weiß, was tut sie? Sie berauscht sich mit der Droge, mit Alkohol, mit Musik vielleicht. Sie will vergessen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir Probleme haben, ja, wir haben eine ganz andere Möglichkeit, nicht um wegzutreten, nicht um passiv zu werden, um weggespült zu werden, vielleicht mit dem Zeitgeist. Nein, sondern indem wir voll Geist werden. Wie denn? Nicht auf mystische Weise. Keine ekstatischen Erlebnisse, keine Visionen. Ganz einfache Dinge werden uns hier genannt, und zwar drei Aktivitäten. Und wenn wir das tun, werden wir voll Geistes werden. Das Erste, wir reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Ihr Lieben, es ist nicht unsere Aufgabe, bei einer dampfenden Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao zu ziehen. Wenn wir das machen, werden wir nicht voll Geistes, zumindest nicht voll Heiligen Geistes. Nicht übereinander reden, sondern zueinander reden. Und worüber? Psalmen, die großen Taten Gottes. Da können wir direkt die Psalmen zitieren, wir dürfen aber auch über die großen Taten Gottes reden. Ich tue jetzt etwas, was ich immer ein bisschen mit Bangen tue, aber ich denke doch, wenn ihr mich recht versteht, wird es hilfreich sein. Ich habe aus diesem Grunde letztes Jahr ein Buch veröffentlicht über einen CLV, der uns da geholfen hat. Das heißt, Afrika war nur der Anfang. Und da möchte ich genau das getan haben, was hier steht. Die großen Taten Gottes. Und wenn man das liest, dann begreift man noch einmal, welch einen Herrn wir haben. Und ich rate jedem von uns, ob das mal veröffentlicht wird oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Was ich dabei erlebt habe, als ich mich erinnerte, wie der Herr mich geführt hat, in der Vergangenheit wurde ich selbst der gesegnetste Mensch. Ich weiß, dass ich in vielen Situationen total versagt habe. Aber wie Gott eingegriffen hat, wie wunderbar er heute noch wirkt, schreibt das selber auf. Führungen Gottes in eurem Leben, Gebetserhörungen. Ich bin sicher, dass bei jedem, auch bei den jungen Leuten, eine Menge zusammenkommt. Und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Welch einen wunderbaren Herrn wir haben. Wisst ihr, was dahinter steckt, ist Folgendes. Wir haben ja eben von unserem Bruder gehört, von unserem Bruder Georg Walter, diese ganzen Entwicklungen. Da kann man ja mutlos werden. Das ist ja so niederdrückend, wenn man das sieht. Und wenn man daran denkt, da sind eine Menge Geschwister, die scheinbar doch ehrlich meinen, die dem Herrn dienen wollen und werden so verführt in diese Richtung. Gibt es da noch irgendwie Hoffnung? Schweigt unser Herr? Hat er sich geändert? Und wenn wir dann mal schwarz auf weiß niedergeschrieben haben, wie er uns geholfen hat, weitergeführt hat, wieder aufgerichtet, korrigiert, vergeben, ein Neuanfang, dann bekommen wir wieder Mut für die Zukunft, es mit dem Herrn zu wagen. Wir werden von diesen Dingen nicht niedergedrückt, die wir hören, was überall so passiert, sondern wir können sagen, unser Gott ist immer noch derselbe, er hat sich nicht geändert. Ich schaue auf die Uhr, ich habe auch etwas später angefangen, habe noch ein bisschen Zeit, ja. Er ist immer noch derselbe, wir brauchen nicht depressiv werden. Deswegen dieser kleine Hinweis. Also über die großen Taten Gottes, da können wir ruhig mal erzählen, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Wenn es den Herrn groß macht, nicht um uns selber wichtig zu machen. Und das Zweite, alle Zeit danksagend. Ich denke, das Erste werden wir alle bejahen, was ich bis jetzt gesagt habe. Ob wir es tun, ist eine andere Sache, aber das kann man gut nachempfinden. Aber das Zweite, es wird schon schwieriger. Alle Zeit für alles Gott danken. Wie ist das möglich? Mich tröstet da sehr Silas und Paulus im Kerker von Philippi. Die haben auch nicht sofort Halleluja geschrien. Die brauchten auch ihre Zeit. Das wird irgendwann im Lauf des Nachmittags gewesen sein, wo sie geschlagen wurden, da in das finsterste Verlies hineingeworfen wurden. Das hat Stunden gedauert, bis die zum Danken kamen. Und ihr Lieben, das kann bei uns auch manchmal Stunden oder Tage oder auch Wochen dauern. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir uns daran erinnern, was Paulus Römer 8 schreibt und was manche von uns im Wohnzimmer oder vielleicht noch besser in der Küche hängen haben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das nicht vergessen. Gott macht keine Fehler. Und wenn wir den Herrn danken, dann danken wir ihm nicht, weil es uns so schlecht geht. Dazu werden wir nirgends aufgefordert. Aber bei all diesen Stellen, auch 1. Thessalonicher 5 ist so eine ähnliche Stelle, heißt es in allen Umständen dem Herrn danken. Wird immer hineingeführt im Namen Jesu Christi. Das ist das Entscheidende. Weil er mit dabei ist. Ich bin nicht alleine in dieser schwierigen Lage. In der unheilbaren Krankheit vielleicht. In der Einsamkeit. Der Herr ist bei mir. Das ist das Entscheidende. Und dann können wir danken. Und wenn wir diese Haltung haben, besteht die Gefahr, dass wir irgendwann merken, Leute, die so im Danken stehen, die so mit dem Herrn öfters doch Freude erleben, wir haben ja davon gehört, von der großen Freude, dass wir denken, ach, wir sind doch besondere Leute. Wir sind vielleicht doch ein bisschen besser als die anderen. Und da glaube ich, dass der Zusatz wichtig ist, der dritte Punkt, einander unterwürfig in der Furcht Christi. Dass wir daran denken, auch das ist ein Gottesgeschenk, dass der Herr uns die Augen öffnet für seine Gegenwart, dass er mich nicht alleine lässt, dass ich ihm vertrauen darf in jeder Lage, ist alles Gnade Gottes. Mir persönlich hilft ein Vers in 1. Korinther 4, da fragt Paulus die Korinther, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Alles ist Gnade. Ihr Lieben, wenn wir damit anfangen, den Herrn loben alle Zeit, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben, können sich mal die jungen Leute merken. Ja, und nie vergessen, der Herr ist da, er macht es recht, am Ende werden wir nur staunen. Und nicht vergessen, wir leben von der Gnade des Herrn. Niemand steht alleine. Wenn wir das praktizieren, erleben wir die Geistesfülle. Und wie kann sie sich zeigen, die Geistesfülle? Drei Ergebnisse in der Heiligen Schrift, schon im Alten Testament manchmal. Wenn Menschen voll Geistes wurden, wird manchmal gesagt, sie wurden von einer ungeheuren Freude erfüllt. Ist nicht immer bei der Geistesfülle, kann auch etwas anderes kommen, aber manchmal diese Freude. Manchmal wird auch erwähnt, dass sie voll Geistes wurden und jetzt eine bestimmte Aufgabe ausführen konnten, zu der sie vorher nicht befähigt waren. Gott macht sie fähig für bestimmte Aufgaben, durch die Geistesfülle. Und manchmal wird auch erwähnt, dass jemand voll Geistes wurde und plötzlich keine Angst mehr hatte, keine Todesfurcht. Sie konnten mutig den Herrn bezeugen, wenn es bis in den Tod hineinging. Bei diesen 5 englischen Missionaren, das Buch, was ihr da rausgebracht habt, das hat mich sehr berührt. Da kann man das nachlesen, am Scheiterhaufen noch. Wie sie die Nähe des Herrn verspürten. Und ihr Lieben, sind das nicht Dinge, die wir alle uns ersehnen? Diese große Freude und auch die Fähigkeit, dem Herrn zu dienen und keine Angst mehr zu haben, den Namen des Herrn zu bekennen, koste es, was es wolle. Dann wollen wir zueinander reden über die großen Taten Gottes. Wir wollen das Danke nicht vergessen. Und wir wollen es tun als Menschen, die darum wissen. Alles, was du an Dingen hast, die erwähnenswert sind, die Gott ehren, hat er selber in uns hineingelegt. Ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus, wir sind alle vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du schaust in unser Herzen hinein und du siehst diesen großen Wunsch. Wir möchten dir dienen und wir möchten Werkzeuge sein, die du gebrauchen kannst. Und wir sind uns auch unserer Schwachheit und unserer Ohnmacht bewusst und auch der Versuchung, dass wenn irgendwo du Gelingen schenkst, wir uns selber etwas darauf einbilden. Herr, hilf uns allen, auch mir, nie zu vergessen, dass alles, was bleibt in der Ewigkeit, von dir ist. Und dass wir nah bei dir bleiben, Herr. Und dass wir in der Gemeinschaft mit dir wirklich Fortschritte machen. Und bei allem, was du uns dann schenkst, dir die Ehre geben. Und dass unser Finger auf dich hinweist, dass du groß wirst. Du herrlich wirst auch in unserem Leben und dass wir Menschen Mut machen, es mit dir zu wagen. Herr, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du das Werk, das du in uns begonnen hast, auch vollenden willst bis auf deinen Tag. Hab herzlich Dank dafür. Amen.